Hi zusammen, hier ist wieder der Thomas, heute mit dem Thema Habemus Papam bzw. Papst. Und wir haben wieder einen neuen Papst, diese Woche wurde er neu gewählt. Gleich vorneweg, ich bin jetzt kein sonderlich gläubiger Mensch, aber das Thema insgesamt erscheint mir doch interessant zu sein und hat ja auch einen gewissen Hype wieder ausgelöst. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein paar Aspekte zu dem Thema könnten nicht schaden. Erstmal habe ich mich gefragt, Habemus Papam, ist das jetzt eigentlich italienisch oder lateinisch? Und ich hatte Latein in der Schule und ich dachte mir schon, Habemus, also das heißt, glaube ich, wir haben, habere heißt haben in der Grundform und Papam, da war ich mir jetzt nicht sicher, heißt das jetzt Vater, aber es heißt wohl wirklich Papst, also wir haben einen Papst und ist somit lateinisch. Jetzt kam ja diese Wahl dieses Mal relativ schnell vor. Die letzte ist natürlich auch schon ein bisschen her. Also ich sag mal, ich kenne so die Wahl von dem Josef Ratzinger, also dem Deutschen, der dann Papst wurde, dann von dem letzten Papst, dem Franziskus, dem Argentinier und eben jetzt von dem Leo, dem 14. Das ging jetzt in meiner Wahrnehmung relativ schnell, aber da lag ich falsch. Also die letzten Konklaven, also dieser Wahlvorgang, der heißt Konklave, die waren eigentlich ähnlich. Also ein paar Tage, dann war der Papst gewählt. Historisch gesehen war das aber nicht immer so. Es gab sogar mal eine Wahl, die dauerte mehrere Jahre, also über 1000 Tage. Und endete dann mit der Wahl Gregors dem Zehnten, der 1272 dann Papst wurde. Das kürzeste Konklave war in ein paar Stunden erledigt und war 1503 mit Julius dem Zweiten. Der Wahlvorgang selbst ist dann doch ein bisschen anders als bei der Bundestagswahl oder bei anderen Regierungswahlen, sage ich mal. Es gibt also keine gedruckten Zettel, wo dann die Namen irgendwie draufstehen und man muss dann ein Kreuz machen, sondern es ist mehr oder weniger ein blanker Zettel, wo dann oben draufsteht, ja, ich wähle zum obersten Kirchenhaupt, irgendwie oben auf dem Zettel und unten muss man dann den Namen reinschreiben, also wirklich mit Handschrift und die verstellen dann wohl irgendwie ihre Schrift, damit man im Zweifel nicht erkennen kann, wer das eben geschrieben hat. Der Zettel wird dann gefaltet und dann treten alle Kardinäle irgendwie in einer Rangordnung für alle sichtbar mit erhobener Hand zum Altar. Dort steht dann eine Urne und da legen dann die Kardinäle ihren Stimmzettel rein. Benötigt wird eine Zweidrittelmehrheit und wenn man das eben nicht erreicht, bei dem ersten oder zweiten oder wann auch immer beim wievielten Wahlgang, muss eben am Nachmittag oder am nächsten Vormittag dann erneut gewählt werden. Interessant ist, dass nicht alle Kardinäle wahlberechtigt sind, sondern nur diejenigen, die noch keine 80 Jahre alt waren, als Papst Franziskus gestorben ist. Also das ist schon interessant, ist ja fast schon diskriminierend. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, ob man es jetzt den ganz alten Kardinälen nicht mehr zutraut, da Entscheidungen zu treffen. Also in das heutige Weltbild passt das eigentlich nicht, dass man da einfach nicht mehr wählen darf. Auch insgesamt scheint es da eine gewisse Flexibilität zu geben, denn es gibt wohl irgendwie eine Regel, dass es eine Höchstgrenze gibt von 120 Kardinälen, die eben wählen dürfen, aber Papst Franziskus hat wohl so viele Kardinäle ernannt, dass es mittlerweile 133 waren, die eben unter 80 Jahren waren, die dann da mitwählen konnten. Von den 133 Kardinälen kommt der Großteil aus Europa, nämlich mit 51 Kardinälen. Asien hat 23, Lateinamerika hat 21, Afrika hat 18, Nordamerika hat nur 16 und Australien hat 4. Interessant ist auch, dass eigentlich jeder männliche getaufte Christ wählbar ist. Er muss nicht Kardinal oder Bischof oder Priester sein, er muss nur unverheiratet sein und mindestens 35 Jahre alt sein. Aber natürlich wählen die Kardinäle im Normalfall den neuen Papst aus ihren eigenen Reihen. Die Stimmzettel werden dann immer nach jedem Wahlgang verbrannt und wenn eben die Zweidrittelmehrheit erreicht ist, dann mischt man irgendwie eine, oder ich glaube in beiden Fällen mischt man irgendwie eine chemische Substanz beim Verbrennungsvorgang. Und wenn ein Papst gewählt wurde, dann führt es eben zu weißem Rauch, dass der aus diesem Schornstein rauskommt und dann heißt es eben Habemus Papam. Und wenn die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wurde, dann ist schwarzer Rauch und es kommt zum nächsten Wahlgang. Dass jetzt ein Amerikaner Papst wurde, ist schon, denke ich, ein bisschen überraschend. Also auch wenn der Donald Trump sich da im Vorfeld selbst inszeniert hatte, glaube ich nicht, dass das letztendlich auf den Wahlvorgang irgendwie eine Auswirkung hatte. Ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, was die Kriterien sind für all diese Kardinäle. Also es heißt zwar immer, dass das Kirchenoberhaupt irgendwie alle Völker der Welt und Kirchen einen soll, aber ich habe keine Ahnung, was da Grundlage der Entscheidungsfindung war. Es gab schon eine Liste von Favoriten, ich glaube, aber da stehen dann insgesamt 16 Namen oder so drauf. Allerdings schon viele aus Italien und historisch betrachtet ist wohl auch Italien das Land, aus dem die meisten Päpste gekommen sind. Für Amerika stand in der Tat als Favorit dann dieser Leo drauf und ja, jetzt ist es halt anscheinend geworden. Dass die Päpste dann immer irgendeinen anderen Namen annehmen, ist keine festgeschriebene Regel, es ist vielmehr ein Brauch, der sich im 10. Jahrhundert entwickelt hat. Meistens nehmen die Päpste dann halt irgendwie den Namen von dem Heiligen, den sie am meisten verehren, oder dem Papst, der sie in den Kardinalstand gehoben hat, wobei das kann eigentlich nicht oft der Fall sein, sonst gäbe es hier relativ oft Wiederholungen. Und daran erinnere ich mich jetzt eigentlich nicht, dass es da so viele Namenswiederholungen gab, zumindest nicht während meiner Lebenszeit. So, da das jetzt wieder so ein Hype war und im Fernsehen ja auch die Bilder wieder Menschenmassen gezeigt haben und die Mengen gejubelt haben, habe ich mich gefragt, ja, wieso sind denn immer noch so viele Menschen so fasziniert von dem Thema? In meiner Wahrnehmung war es nämlich so, dass, also zumindest in Deutschland, hat man schon auch auf den Nachrichten gehört, dass die Anzahl der Kirchenmitglieder, und da ist es jetzt evangelisch und katholisch, eigentlich stetig bergab ging. Und so ist es auch, also in dem Zeitraum von 1992 bis 2023 verringert sich die Anzahl der Kirchenmitglieder kontinuierlich von 57 Millionen auf jetzt circa 39 Millionen. Also das ist ungefähr ein Rückgang um ein Drittel, aber es sind immer noch 39 Millionen Personen anscheinend in der Kirche, was ungefähr einem Anteil von 46% der Bevölkerung entspricht. Also immer noch sehr, sehr viele. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in jedem Land einzeln sich darstellt. Auf jeden Fall weltweit ist es schon so, dass die katholische Kirche sogar einen Anstieg ihrer Mitgliederzahlen verzeichnet. Und das, obwohl es ja auch immer sehr große Kritikpunkte gibt an der Kirche, also sei es Gleichberechtigung der Frau, sexueller Missbrauch, Anerkennung aller Lebensformen oder auch insgesamt, dass die Kirche sehr reich ist. Trotz all dieser Kritikpunkte und dieser Wahrnehmung, dass eben am Ende des Tages diese alten Werte erhalten bleiben sollen, entscheiden sich dann doch immer noch viele Menschen, in die katholische Kirche einzutreten, wobei das natürlich auch ein statistischer Effekt ist, denn absolut gesehen wächst ja auch die Weltbevölkerung, also ist es irgendwo auch logisch, dass die Anzahl der katholischen Mitglieder sich in die Höhe entwickelt. Der Anteil der Katholiken an der Weltbevölkerung insgesamt ging nämlich leicht zurück, aber er liegt immer noch bei ca. 17,7% der Menschheit. Das hier sind soweit Daten aus dem Jahr 21, also sprich der Zuwachs damals war 16 Millionen Menschen insgesamt sind der katholischen Kirche beigetreten und davon aber, und das ist ganz interessant, ist Europa negativ, also da waren es minus 244.000, die quasi weniger Mitglieder der katholischen Kirche sind und die höchsten Zuwächse gab es vor allem in Afrika mit über 8 Millionen und in Amerika mit über 6 Millionen. Und Amerika insgesamt scheint auch einen sehr hohen Anteil an Katholiken zu haben, denn fast die Hälfte aller Katholiken in der Welt leben in Amerika. Davon 75% in Südamerika und 27% alleine in Brasilien. Damit ist das flächenmäßig größte Land Südamerikas auch das Land mit der höchsten Katholikenzahl, nämlich 180 Millionen Brasilianer sind katholisch. Zum Vergleich, Deutschland hat ungefähr 20 Millionen Katholiken. So, was macht der Papst eigentlich? Also letztendlich muss er die katholische Kirche weltweit leiten. Er muss den Glauben verkündigen. Die Leitung von Gottesdiensten gehört auch zu den Aufgaben. Ernennung von Bischöfen und anderen Kirchenführern. Der Papst ist auch der oberste Lehrer der Kirche und gibt Entscheidungen in Glaubensfragen und moralischen Angelegenheiten bekannt. Er repräsentiert die Kirche in Beziehungen zu anderen Religionen und Regierungen und tritt als ein moralisches und spirituelles Vorbild auf. Also ehrlich gesagt, das alles erinnert mich ein bisschen so an unseren Bundespräsidenten. Also sprich, der hat ja auch eine sehr repräsentative Funktion und muss im Endeffekt auch Gesetze unterschreiben, die aber von anderen alle vorbereitet wurden. So würde ich jetzt die Rolle des Papstes interpretieren. Ein Gehalt bekommt er nicht, finanzielle Sorgen muss er sich aber auch nicht machen. Der Vatikan bezahlt dem Papst alles, was er für sein berufliches und persönliches Leben benötigt. So, dann wünsche ich dem Leo eine erfolgreiche Zeit als neuer Papst. Wenn er irgendwie Verbesserungen auf der Welt herbeiführen kann, umso besser. Ich will jetzt hier gar nicht in die Details gehen, was so Glaubensfragen und dergleichen betrifft. Das ist ja jedem sein eigenes Ding. Ich wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute und wir hören uns wieder das nächste Mal.